lese uns den Predigtext zu dem heutigen Sonntag, der in Johannes 12 aufgezeichnet ist, Vers 12 bis 19. Ich lese zunächst nach der 84er Luther-Übersetzung. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Palmsonntag soll uns ja einführen in das Geschehen, wie wir schon in der Einleitung hörten, von Golgatha. Und dieser Ausruf, alle Welt läuft ihm nach, ist der Wunsch des lebendigen Gottes für seine Schöpfung. Wir wissen, dass in diesen Tagen viele Wege gesucht werden, um einen gnädigen, einen verbindlichen Gott zu finden. Es wird ja viel gebetet in dieser Welt. Es werden viele Gebetsmühlen gemahlen. Aber sind es Gebete, die zu Gott kommen? Alle Welt soll Jesus nachfolgen. Denn niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Niemand wird Frieden finden außer durch ihn. Niemand wird die Seligkeit im himmlischen Reich erreichen außer durch und über ihn. Alles andere suchen wird scheitern, wird vergebens sein. Die Lebenszeit ist weg. Das Ziel ist nicht erreicht. Der Einzug Jesu nach Jerusalem sollte demonstrieren, wenn ihr ein Königreich des Friedens sucht, dann findet ihr es nur durch den von Gott gesandten Messias. Und ihr findet es auch nur auf dem Weg, den er vorzeichnet, den er selber für die Menschen gegangen ist bis nach Golgatha. Der Einzug nach Jerusalem sollte noch einmal deutlich machen, dass er, Jesus Christus, der richtige, der rechte König Israels und all derer ist, die auf ihn trauen. Er ist Gott. 5 Tage vor dem Passafest, was ja auch in der kommenden Woche wieder in Israel gefeiert wird, zog der Herr Jesus von Bethanien hinab ins Kidrontal, hinauf auf den Berg Zion, durch das goldene Tor in die Stadt Jerusalem ein. Es ist genau derselbe Weg, den einst die Wolkensäule, die Gegenwart Gottes, nahm, als der erste Tempel, der unter Salomo gebaut worden war, zerstört werden musste, weil das Volk den himmlischen König nicht mehr akzeptierte. Sie mussten fort aus Jerusalem, fort aus der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und die Schechina, so steht es im Propheten Hesekiel geschrieben, sie nahm den Weg gen Osten. Sie ging aus dem goldenen Tor durch Kidrontal hinauf auf den Ölberg und verschwand. Und bis zum heutigen Tag ist sie in Jerusalem nicht wiedergekehrt. Aber es steht auch im Propheten Hesekiel, dass der Tag kommen wird, wo die Herrlichkeit Gottes wieder erscheint, genau vom Ölberg kommend, wieder durchs Kidrontal, einziehend nach Jerusalem in den neuen Tempel, der gebaut wird. Das Königreich des Friedens soll aufgerichtet werden. Aufgerichtet unter dem Volke Israel, aufgerichtet für alle, die Gott lieben. Und alle Gläubigen, die nicht zuvor schon aufgenommen worden sind in die ewige Herrlichkeit, sollen verbindlich dann mit dem Friedensreich Gottes auf Erden sein. Das Passafest, was ja anstand und gefeiert werden sollte, war ja eine Erinnerung daran, dass Gott der Herr ist über allem. Egal wie groß die Menge der Feinde ist, egal wie groß die Belastung des Leibes und der Seele sein könnten, Gott ist Herr. Das Passafest holte wieder hervor, was Israel einst in Ägypten erlebt hat, dass bei allen Plagen, die über das Volk der Ägypter gingen, sie verschont blieben und sogar der Tod die Häuser der Israelis nicht erreichen konnte. Sie erlebten, dass das Blut des Lammes gestrichen an die Pfosten des Hauseinganges eine bewahrende Kraft vor dem Tod, dem Widersacher, hat. Sie verstanden, dass durch diese Kraft sie herausgeführt worden sind aus der Knechtschaft unter den feindlich gesinnten Menschen. Passa erinnert daran, Gott ist für uns da. Es sollte auch wieder bewusst werden, dass nicht Gott ein Vergangenheitsgott ist und dass wir als Christen nur an einen historischen Jesus glauben sollen, den es mal gab, aber der heute gar nicht mehr da ist, sondern an einen gegenwärtigen. Er war und er ist und er bleibt König. Denn als das Volk Israel nach dem Passa aus Ägypten geführt worden ist und durch das Rote Meer kam und die nachfolgenden Feinde sie nicht mehr erreichen konnten, weil sie in dem Roten Meer ertranken, sang Mose und alle, die mitsingen konnten, das Lied der Erlösung, worin vorkam, der Herr wird König sein. Das sangen sie bereits, nachdem sie dieses Rote Meer durchschritten hatten. Der Herr wird König sein. Er wird sein Reich aufrichten. Die Verheißung sollte in ihrem Herzen wieder zu Passa groß werden. Oder auch später, noch einmal, als sie dann vor den Toren des verheißenen Landes standen und der Moabiter König sich jemand rief, der das Volk Israel verfluchen sollte, musste dieser Biliam sagen, nein, es geht ein Zepter auf von Israel, von Juda. Ein König, ein Königreich, dem niemand widerstehen kann. Dieses Königreich wird alle Feinde besiegen. Israel wird zusehen, wie der König seine Herrschaft ausbreitet. Israel wird mit ihm Sieg haben. All das sollte aufleuchten am Palmsonntag, kurz vor Passa. auch die Erinnerung wieder an Psalm 2, Vers 6, wo Gott spricht durch David und verheißt: Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und wiederum im Psalm 29, der Herr bleibt König in Ewigkeit. Wenn wir an Palmsonntag gedenken, soll es nicht nur ein Rückblick sein. Damals war's. So wie bei vielen, die älter geworden sind, die Geschichten anfangen, wenn sie von ihrem Leben erzählen. Damals war's. Nein, wir sollen heute mit hineingenommen werden in das Geschehen von Palmsonntag und was danach kam und ermutigt werden, auf diesen König, den Erlöser, zu schauen. Das Kommen Jesu sollte also anzeigen, dass eine Erlösung zum bleibenden ewigen Leben, zum bleibenden Königreich geschehen wird und in ihm vorhanden ist. Die Frage richtet sich ja auch an uns. Was erwarten wir? Stehen wir vom Herzen noch in der Erwartung auf das Königreich Christi? Glauben wir, dass er wiederkommt? Glauben wir, dass er sein Reich aufrichten wird? Oder haben wir das innerlich in die Ferne geschoben oder ganz weggeschoben? Israel damals war ja in einem großen Spannungsfeld, wieder beherrscht von den Feinden, dem Römischen Reich, besetzt und frei. Dachten sie noch an die Verheißung, dass Gott seinen eigenen König einsetzen wird? Dass sie durch den wahre Befreiung empfangen würden? Oder dachten sie nur daran, jemand zu finden, der ihnen hilft, nach ihren Gedanken sich von den Lasten zu befreien? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das kann ja eine ganz persönliche Frage sein in unserem Herzen. Am Ende des ersten Korintherbriefes schrieb ja der Apostel Paulus schon von dieser lebendigen Hoffnung und machte es den Korinthern deutlich: Der Herr kommt, Maranatha, er kommt, er kommt. Lasst das lebendig sein in eurem Herzen. Und am Ende der Offenbarung dieser Gebetswunsch: Ja, komme, Herr Jesus. Wir wissen, auch durch das Gelesene, dass diese Herzenshaltung in Jerusalem nicht mehr so vorhanden war. Da gab es ja unterschiedliche Gruppen. Die einen riefen Hosianna, die anderen riefen Kreuzige ihn. Die einen freuten sich, dass der König einzog nach Jerusalem. Die anderen äußerten Bedenken, beschimpften ihn. Es wurde aber eins deutlich zu Palmsonntag, dass es viele Menschen gibt, die ein großes Heilsverlangen haben, die schon längst erkannt haben, mit dem, was man hier auf der Erde erleben kann, kann man nicht zum Frieden gelangen. Das kann der Sinn des Lebens nicht sein. Es muss mehr geben. Meine Seele schreit zu Gott. Als die Pilger hinaufzogen nach Jerusalem, um zum Passafest rechtzeitig zu kommen, und hörten: Da ist der Messias, Jesus Christus, der so viele Wunder getan hat und der sogar vom Tode errettet, nahmen sie Palmenzweige wedelten sie ihm entgegen und riefen dieses Wort Hosianna, was ja aus dem Hebräischen und Aramäischen stammt und heißt, errette uns. Gib uns Errettung. Denn du bist es. Hosianna, du bist der Sohn Davids. Zum Passafest brauchte man keine Palmwedel. Das war ein Zeugnis des Sieges zur Zeit des Laubhüttenfestes. Dort nahm man Palmzweige, bedeckte die Hütte, die Laubhütte damit und verkündete zugleich den Sieg über die damalige ägyptische Herrschaft. Aber nun, kurz vorm Passafest, diese Palmzweige. Ein äußerstes Bild der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit über den Sieg, den Gott über alle Feinde gibt. Du bist der Sieger. Du bist der Helfer. In dir haben wir Sieg. Darum diese Palmzweige, die man schnell extra abbrach von den Palmbäumen, um diesen Gruß deutlich zu machen und auch den Wunsch deutlich zu machen, wir brauchen dich. Diese Gruppe wollte zugleich sagen, wir brauchen die Wiederholung der Offenbarung deines Sieges. Du musst dich wieder Gott als König erweisen in unserer Mitte. Wir bleiben nicht stehen am Auszug aus Ägypten. Wir zehren nicht von Vergangenheitsgeschehnissen, sondern wir brauchen sie jetzt in der Gegenwart und heute. Diese Gruppe bezeugte, dass sie wiederum in einem Zustand ist, wo offenbarer Sieg über Feinde, über Sünde, über Mächte nötig ist. Gerade auch in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Jesu, des Königs aller Könige, wird auch ihm diese Frage gestellt: Wann wirst du uns helfen? Im fünften Siegel in der Offenbarung treten ja Menschen auf, Seelen auf, die gelitten haben in dieser Zeit und sagen, Herr, wann wirst du endlich dieses Königreich aufrichten? Wann wirst du uns rächen? Wann bringst du alles zurecht? Wartet nur, ich komme. Wartet nur. Es wird die Zeit kommen, wo ich mich erzeige als der Herr aller Herren. Wir könnten uns fragen an diesem Palmsonntag, zu Beginn der Karwoche, geben wir auch noch Zeichen darüber, dass wir Sieg brauchen? Damals waren es die Palmwedel. Es kann doch heute unser Gebet sein. Beten wir noch so, dass wir sagen, Errettung gib Hosianna dem Sohn Davids. Ich brauche jetzt deinen Sieg. Ich habe deine Hilfe jetzt nötig. Andere traten damals herzu und verkündeten, welche großen Taten er getan hat. Er hat sogar den Lazarus von den Toten erweckt. An den müssen wir uns halten, wollten sie zugleich sagen. Diesen Helfer brauchen wir. Solchen Helfer müssen wir haben. Ist das am Palmsonntag auch noch unser Herzenswunsch? Oder haben wir uns in der Welt schon so stark etabliert, dass wir nur noch die Hilfe beim Staat suchen? Dass wir große Reden mitschwingen, was der Staat besser machen sollte, damit es uns besser geht? Oder verlassen wir uns noch ganz auf diesen einzigartigen Helfer, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden? Reden wir noch mit ihm über alle Fragen unseres Lebens? Oder reden wir mit dem Nächsten und schimpfen auf die widrigen Umstände? Das könnten wir uns ja abfragen. Gott in Jesus Christus will sich in dieser Welt durch uns erzeigen. Diejenigen, die mitbekommen haben, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, waren nicht zugleich auch erweckt. Erfahrungen stehen noch nicht Pate für innige Gemeinschaft mit Gott. Manche haben ja Erlebnisse, religiöse Erlebnisse. Aber religiöse Erlebnisse haben noch nicht in die Verbindlichkeit mit dem Erlöser geführt. Errettung gib, Hosianna, der du Lazarus auferweckt hast, Hosianna, wir brauchen auch Erlösung und Errettung. Verbindlichkeit mit dem König aller Könige. Aber da war ja auch die andere Gruppe, die Pharisäer, die Gesetzestreuen, die sich ja doch unsträflich dem Gesetz gegenüber empfanden und als gerecht empfanden, die damalige geistliche Oberschicht in Israel. Sie suchten zwar auch nach der Erfüllung des prophetischen Wortes, nach der Erfüllung der Worte, die Gott durch die Propheten zu ihnen geredet hat, aber nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie wollten die Welt mit ihren Augen betrachten und sie ändern. Sie waren nicht mehr empfänglich dafür, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und Veränderung für sie zu erbitten. Und sie lehnten Jesus ab. An einer anderen Stelle sagten sie, verbiete doch diesen, die da rufen, Hosianna, so zu reden. Es steht dir nicht zu, diese Aufforderung, Errettung gib, anzunehmen. Denn du bist doch ein Freund der Zöllner und der Sünder. Merken wir, was für Gedankengänge so durch den Kopf der Menschen gehen kann? Ja, Jesus ist dein Freund der Zöllner und der Sünder. Er ist ja nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Sünder. Für die, die Erlösung brauchen, die Hosianna rufen, die erkannt haben, dass sie alleine nicht vorankommen. Alle Welt läuft ihm nach, mussten sie resignierend sagen. Die Pseudo-Gerechten. Und doch erfüllte sich genau das prophetische Wort vor ihren Augen. Nämlich dieses Wort, was wir auch gelesen haben im Johannesevangelium. Tochter Zion, freue dich sehr. Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. Ja, das spielte sich vor ihren Augen direkt ab. Aber sie kriegten es nicht mit. Liebe Geschwister und Freunde, Gott arbeitet auch heute. Kriegen wir das noch mit? Es spielt sich sein Handeln vor unseren Augen ab, auch in dieser Welt. Registrieren wir das noch? Oder warten wir auf etwas nach unseren eigenen Gedanken? Sehen wir, wie sich das Böse aufbäumen darf in dieser Zeit? Weil es das Wort Gottes so verheißt, dass es diese Zeit geben wird. Sehen wir an den Zeichen der Zeit, dass der König aller Könige kommt und Einzug halten will in dieser Welt, in Jerusalem? Oder haben wir unsere eigenen Vorstellungen, wie das zu geschehen hat? Und darum geschieht es sicher noch lange nicht. Vielleicht in Tausenden von Jahren. Sie sahen die Erfüllung des prophetischen Wortes und kriegten es einfach nicht mit. Sie redeten diese Worte. Sie kannten sie auswendig. Aber waren im Herzen nicht bereit, sie zu erleben. Es ist ein Bild für den Zustand der Menschen, die zwar Hilfe Gottes brauchen und suchen, aber nach ihrem eigenen Wünschen, nach ihren eigenen Erfahrungswerten, nach ihren eigenen Erkenntnissen vorangehen wollen. So wie wir es denken, muss es geschehen. Auch das sieht Gott, auch in dieser Passionszeit sieht er ja genau, was in den Herzen vor sich geht. Und es steht auch im Propheten Jesaja Kapitel 65, Vers 2, dieses Wort: Ich recke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht. Auf einem Wege, der nicht gut ist. Ein Volk, das Gott kennt, aber doch nicht auf den Wegen Gottes gehen will. Ich recke meine Hand aus den ganzen Tag. So könnte es heißen, nach dem christlichen Volk in Deutschland. Und doch gehen sie den Weg nach ihren eigenen Gedanken. Ein Weg, der nicht gut ist, der nicht taugt. Es ist langsam zu einem Volk geworden, das mich entrüstet, spricht hier der Herr. Gottes Handeln und Denken, das müssen wir auch im Blick auf Palmsonntag sehen. Einzug des Königs nach Jerusalem ist anders, als wir es vernehmen. Wir dürfen uns darunter beugen und sagen: Jawohl, Herr, so ist es. Wenn du sagst, deine Gedanken sind anders als die unsrigen, dann beugen wir uns darunter. Deine Wege sind ganz anders als die unsrigen, dann beugen wir uns darunter. Wir wollen sie kennenlernen. Das ist der Anspruch Gottes in Jesus Christus in Jerusalem gewesen. Ihr sollt meine Wege kennenlernen. Wie gingen dann die Wege voran? Nicht nur, dass es 5 Tage vor dem Passafest war, wo Jesus als Passalamm auch gekreuzigt werden sollte, 5 die Zahl der Gnade, sondern er zeigte auch den Weg auf, was geschehen muss, damit der König recht angenommen werden kann. Er zog ein nach Jerusalem und was tat er? Er säuberte das Gotteshaus. Er säuberte es. Er warf heraus, was nicht hineingehörte und sagt: Das soll ein Bethaus sein. In gleicher Weise tut er es auch in unserer Zeit heute, indem er durch seinen Geist in unser Leben dringt und will aus unserem Herzen ein Bethaus machen. Der Apostel Paulus erinnerte ja die Gemeinde daran und sagte: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Es ist ein Bethaus. Da muss alles raus, was nicht zu Gott passt. Wir lesen da im Kolosserbrief, dass so verschiedene Dinge einfach raus müssen und anderes rein muss. Ich möchte uns mal kurz diese Verse antönen, die hier der Apostel Paulus von diesem Wechsel schreibt, in Kolosser 3, Vers 5, 8 und 9. Da heißt es: Tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Legt ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Das musste alles aus dem Tempel raus. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen und mit seinen Werken ausgezogen. Und was muss in dem Tempel vorhanden sein? Vers 12 und bis 15. Dort steht herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Einer den anderen ertragen können, untereinander vergeben können, so wie der Herr vergeben hat. Über alles anziehen die Liebe, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi. So zeichnete der Herr Jesus, der kommende König, den Weg der Gemeinschaft mit ihm vor. Der Tempel muss gereinigt werden. Ja, so konnten ja viele dort stehen, zuschauen und sich fragen, kann ich das? Kannst du, kann ich meinen Herzenstempel, den Herzenstempel reinigen? Kann ich aus einem unfriedfertigen Menschen ein friedvoller aus mir selbst werden? Oh nein. Jesus sagt, das muss geschehen, aber es kann nur durch mich geschehen. Und nach der Tempelreinigung zeigte er hin auf seinen Weg, den er nach Golgatha für uns gehen musste. Er musste uns erlösen und reinigen von dem Unrat unseres Herzens, damit wir eingeführt werden könnten in sein Königreich, aber nicht nur auf Erden, sondern im Himmel. Wie es Pilatus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber alle, die zu mir gehören, sollen in dieses Reich, das nicht von dieser Welt ist, eingeführt werden. Am Palmsonntag gab Jesus sein Ja zu den Menschen, die Hilfe wollten. Auch im Propheten Jesaja steht von ihm geschrieben, dass er sagt, ich gehe nicht zurück. Ich habe mein Ja gegeben. Aber nun liegt es bei euch. Gebt ihr euer Ja zu mir? Und wir haben ja einige Situationen aufgezeigt, die es damals beim Einzug Jesu nach Jerusalem gab. Etliche gaben nicht ihr Ja zu diesem König, zu diesem Weg, zu dieser Erlösung, zu diesem neuen Leben. Andere wiederum begehrten diese Gemeinschaft und gaben ihr Ja. Jawohl, Hosianna, 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 Errettung gib, gib uns Errettung. Schaffe das, was wir nicht schaffen können. Nimm uns an, nimm uns auf. Der Herr sagt, wenn euer Ja ein Ja ist, dann wird's geschehen. Aber wenn euer Nein ein Nein ist, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Die Passionszeit macht uns wieder deutlich, was es Gott gekostet hat, uns zu erlösen. Und wir sollten keinen Moment zögern, das Ja zu dieser Erlösung zu geben. Nicht nur ein Ja im Blick auf die Vergangenheit. Nicht nur ein Ja im Blick auf den Glaubensanfang, den wir gemacht haben, an irgendeinem Punkt, sondern ein Ja für heute. Heute will ich Sieg haben in Christus. Heute will ich die Verbindung zu ihm halten. Wir leben in einer Zeit des großen Wandels, auch unter den Christen. Die Angebote, sich zu verändern, sind groß. Und ich habe da eine kleine Geschichte zugeschickt bekommen und gelesen und fand sie sehr passend, kurz zu verkünden, was da drin steht. Da wird von einer Spinne geredet, die ihr Netz wunderbar gestaltete und eigentlich zufrieden war mit diesem Netz, das ihr dienen sollte in dieser Zeit, damit sie leben und auch überleben konnte. Mit großer Freude hat sie dieses Netz gesponnen und erhalten. Alles war gut, bis zu dem Augenblick, als die Welt anders geworden war. Und dann sagte man ihr, du musst dich der Welt anpassen. Du musst das Alte, das Gute, die gute Verbindung, die du vorher hattest, zu diesem wunderbaren Werk des Lebens aufgeben. Du musst dich neu orientieren. Du musst rationalisieren im Glauben. Ja, die Spinne war nie aufgeregt, aber dieser Vorwurf, dass sie antiquiert sei und dass das, was sie in meinem Glauben erfahren hat, so sage ich das mal, plötzlich nicht mehr gilt, machte sie unruhig und nervös. Umgehend inspizierte sie ihr Netz, oder wir können sagen, unser Glaubensleben und den Betrieb darin. Aber sie stellte fest, kein Faden war überflüssig. Jeder war für das Geschäft dringend notwendig. Und fast verzweifelt fand sie schließlich nur einen Faden, der senkrecht nach oben lief. Dieser hatte noch nie, so dachte sie, eine Fliege eingebracht. Er hatte noch nie seinen Wert erwiesen und schien überflüssig und völlig nutzlos zu sein. Also muss ich jetzt mich doch den Gegebenheiten von heute besser anpassen, rationalisieren, und sie biss den Faden durch. Was passierte? Das ganze Netz fiel in sich zusammen und ging kaputt. Der Faden nach oben war nämlich der, auf den es ankam und an dem alles hing. Und dieser Faden gleicht unserer Beziehung zum lebendigen Gott. Wir müssen uns nicht der Welt anpassen und verändern im Sinne der Welt, sondern wir müssen diesen Faden der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott halten. Dass Jesus Christus heute unser König ist, der uns erlöst hat durch den Weg nach Golgatha und der uns beständig erlösen wird, so wir bei ihm bleiben. Lassen wir uns also wieder neu hinein in die Tatsache nehmen, dass wir selbst keinen Weg und keinen besseren Weg der Seligkeit hervorbringen können, als den, den Gott selbst vorgezeichnet hat in seinem Sohn. Die Frage an uns heute Morgen lautet ja, zu welcher Gruppe gehöre ich, die davon hörte, dass Jesus nach Jerusalem einzog? Gehöre ich zu der Gruppe, die auch Hilfe sucht oder die den Tod Jesu wünscht? Weg mit dem, den brauchen wir nicht mehr. Weg mit dem, der sowieso nicht Gott ist. So sagen ja auch heute viele. Weg mit dem, der uns nur stört, keine Mission mehr betreiben, denn jeder wird nach seiner Fasson selig. Lasst uns doch zu dem gehören und zu denen, die da rufen: Wir brauchen dich, Herr Jesus. Wir brauchen deine Erlösung jeden Tag aufs Neue. Paul Gerhardt hat es so gedichtet und rief: Heile mich, o Heil der Seelen, wo ich krank und traurig bin. Nimm die Schmerzen, die mich quälen, und den ganzen Schaden hin, den mir Adams Fall gebracht und ich selber mir gemacht. Werd, o Arzt, mein Arzt, wird, o Arzt, dein Blut mich netzen. Dann wird sich all mein Jammer setzen. Darum heile mich, o Heil der Seelen. Das möge der Herr schenken an diesem Sonntag. Amen. Lasst uns anbeten und dazu aufstehen. O himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in Jesus Christus so nahe gekommen bist und dass auch wir rufen dürfen: Hosianna, dem Sohn Davids. Und wir verspüren inwendig, dass wir die Heilung unserer Seele brauchen, dass wir Vergebung der Schuld brauchen, dass wir uns nicht selbst in das gute Mittel setzen können, von dir angenommen zu werden, sondern du musst es in uns bewirken. Wir danken dir von Herzen, dass du nicht nur den Weg der Reinigung für das Königreich aufgezeigt hast, sondern ihn selbst gegangen bist und hast uns mit hineingenommen und hast uns erlöst durch dein Blut, Herr Jesus. Erinnere uns daran, dass wir Tag ein, Tag aus nicht von dieser Wahrheit weichen und nicht woanders Hilfe suchen als bei dir. Dass wir nicht das Menschliche wieder aufgreifen und das, was in der Welt sich uns anbietet, als mögliches Leben, sondern das wahre Leben nur in dir sehen. Und ich bitte dich herzlich, dass an diesem Sonntag du erneut deine heilenden und segnenden Hände auf alle legst, die Hilfe suchen und begehren in dir und zu dir hin. Segne sie und mach sie gesund. Nimm sie auf in die Gemeinschaft mit dir und bereite sie zu auf die ewige Herrlichkeit, auf das ewige Königreich. So sei mit uns allen, Herr, und lass uns doch glaubensfroh unsere Tage, die wir auf der Erde zubringen, erleben, dass wir getrost auch in die kommende Woche gehen und wissen, du bist unser Heil, du bist unsere Hilfe, du bist der Versöhner für unsere Schuld. Wir danken dir dafür. Amen.